2. Grenzenlos hören. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix.
Man sagt ja immer, Deutschland, da spielt die Vergangenheitsbewältigung eine große Rolle. Das ist ja schon ein Gemeinplatz fast. Würden Sie denn sagen, ich gebe das Wort dann gerne mal an Frau Aßmann als erstes, äußert sich das denn in einem besonderen Verhältnis zur Gedenkkunst, würden Sie sagen?
Ich glaube schon. Und erstaunlicherweise war es nicht so sehr meine eigene Generation, die das gemerkt hat, sondern es war ein amerikanischer Kollege, der hierher kam und die Künstler interviewte, sie richtig bekannt machte, uns über sie Vorträge hielt und die Bücher schrieb. Das war der James Young. Und über ihn sehr stark habe ich jedenfalls den Kontakt zu Jochen Gerz und Horst Hoheisel gefunden. Er hat sie prominent gemacht, das war wirklich ein Außenseiter, der sie ganz stark eingebracht hat in unsere Diskurse. Und mit dieser neuen Generation hat sich sehr viel verschoben. Da hat sich eigentlich die Rhetorik oder die Formensprache des Gedenkens völlig verändert. Von dem Konzept, dass es sich um etwas Festes, festgemauert in der Erde, für die Ewigkeit aufgebautes handelt, also möglichst solide, stabil und heroisch, monumental in der Formsprache handeln müsse. Und an die Stelle haben sie das gesetzt, was man heute die ephemeren Denkmäler nennt. Also Denkmäler, die sich selbst uns entziehen, die das Gefühl der Absenz vermitteln, die unserem Wunsch, etwas eben wirklich festzuhalten, sich widersetzen, alle diese Dinge. Und inzwischen hat sich das natürlich auch wieder weiterentwickelt. Es gibt Formen der mobilen Denkmäler, obwohl in Beton gegossen, die grauen Busse, einer davon reist an 6 verschiedene Orte und so weiter. Warum? Damit der Sinn dieser neuen Praxis besteht darin, dass ein Paradox des Denkmals überwunden werden muss. Nämlich das Paradox besteht darin, dass es auf der einen Seite für immer gemeint ist, es soll auf Dauer gestellt sein, aber auf der anderen Seite soll es einen wach machen, es soll einen aufwecken. Und das ist eigentlich kaum miteinander zu verbinden. Also vom Denkmal selbst müssen immer neue Anstöße ausgehen. Das Denkmal kann nicht ein für alle Mal irgendwo hin platziert werden. Und insofern sind wir, glaube ich, auch mit dem, was wir heute hier als Rahmen um uns herum sehen, auch mittendrin in dieser Entwicklung.
Lässt sich denn sagen, Herr Hirsch, es gibt nicht genug Gedenken oder zu viel Gedenken eben tatsächlich? Würden Sie da eine Position zu haben?
Ich glaube schon, dass es natürlich diese Aufforderung, die auch in diesem Wort Monument steckt, also dieses Mahnende, das kann man gar nicht natürlich ständig erfüllen als Bewohner einer Stadt. Natürlich haben wir alle gelernt, Dinge auch in einer gewissen Synchronizität zu machen, also parallel, ein paralleles Leben zu führen. Das schaffen wir alle und es wird immer komplexer. Also auch unsere Mechanismen des Ausblendens und Verdrängens sind ja äußerst intelligent. Das ist auch kein Problem, in einer Sekunde zu gedenken und der nächsten an das nächste Spiel von Bayern München zu denken. Und ich glaube, da sind, denke ich, auch diese künstlerischen Formen eigentlich sehr interessant. Also weil dort dieser Anspruch vielleicht gar nicht so doktrinär aufgestellt wird. Also dieser Aufruf an die Bewohner einer Stadt, jetzt gedenkt mal. Ich glaube, es geht eher um intelligentere Formen, das immer mal wieder in den Alltag zu verhaken und dann aber auch wieder loszulassen.
Ja, ich kann da direkt anschließen. Ein Problem in der gegenwärtigen Gedenk- und Erinnerungskultur besteht ja darin, dass man Erinnern und Gedenken an sich schon für wertvoll hält. Und das ist natürlich erstmal in Frage zu stellen, denn es macht ja doch einen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel dessen gedenke, was den Opfern angetan wurde, oder ob ich an jeder Straßenecke eine Gedenktafel dafür habe, dass Hitler da vorbeigekommen ist oder dass dort ein Verbrechen verübt worden ist oder dass hier ein Beschluss gefasst worden ist. Also ich karikiere das jetzt so ein bisschen, aber diese Erinnerungskultur, Gedenkkultur hat sich auch insoweit verselbstständigt, als dass man jeden einzelnen Anlass, jede historische Petitesse für erinnerungswürdig hält. Und das kriegt natürlich eine fatale Doppelseite. Vielleicht muss man hier an der Stelle daran erinnern, wie die ganze Gedenkkultur überhaupt entstanden ist. Ja, erstmal durch eine jahrzehntelange Durchsetzung des legitimen und wichtigen Bedürfnisses der Opfer nach Anerkennung dessen, was überhaupt geschehen ist. Das ist ja zunächst mal die Durchsetzungsgeschichte des Ganzen. Und dann etabliert sich diese Struktur in den 80er, mehr noch in den 90er Jahren bis heute zu einer sehr stabilen Form. Ja? Und auf der Unterseite dessen vergisst man eigentlich, worum es geht bei der ganzen Geschichte, dass nämlich das Gedenken an sich schon etwas sei, was einen Wert in sich hätte. Das hat es aber nicht. Ja? Es hat auf der einen Seite die absolute Notwendigkeit der Anerkennung und auf der anderen Seite hat es etwas, worüber wir wahrscheinlich heute Abend auch gut diskutieren könnten, in Grenzen diesen pädagogischen Aspekt vielleicht, den ich an vielen Stellen anzweifeln würde, indem man sagt, ja, wenn man sich an das Vergangene dort erinnert und vor so einer Gedenktafel steht oder was immer, dann ist man davor gefeit, wie es dann immer heißt, die Geschichte zu wiederholen oder man entwickelt dann wundersamerweise Zivilcourage oder irgend sowas Komisches passiert dann da. Und da müsste man mal drüber diskutieren, welche Form des Gedenkens und welche Form der ästhetischen Bearbeitung dieser Thematik denn möglicherweise überhaupt dazu geeignet ist, so etwas wie politische Bildung, demokratisches Bewusstsein, möglicherweise, obwohl ich das bezweifeln würde, sowas wie wie Widerstandsbereitschaften oder sowas, sagen wir mal, anzustoßen.
Vielleicht, Herr Hirsch, wenn Sie mal sagen könnten, wie ist denn das, wenn Sie so einen Auftrag erhalten für einen Gedenkort, sage ich jetzt mal, der ja eben auch mit einem künstlerischen Eingriff irgendwie verbunden ist. Wie gehen Sie denn da vor? Also wo fangen Sie genau an?
Ja. Üblicherweise ist der Ansatzpunkt sicherlich, sich mit den Daten, Dokumenten zu beschäftigen, die es noch gibt. Also sozusagen ein bisschen Historiker zu spielen, um es mal so zu nennen, ohne zu behaupten, dass man wirklich Fachmann ist, aber man wird dann sowas Ähnliches wie ein Fachmann fast. Aber die besondere Situation ist natürlich, dass es sich hier nicht um freie Kunst handelt, sondern es gibt immer so eine Art von Auftrag. Also insofern bewegen wir uns, ob man will oder nicht, in einem Kontext, der klassischerweise Auftragskunst ist oder Staatskunst. Also es klingt jetzt schlimmer, als es ist meines Erachtens, weil kann ein sehr produktiver Kontext sein für einen Künstler, denke ich. Aber diese besondere Situation, für die Öffentlichkeit zu arbeiten im Sinne eines Auftrags der öffentlichen Hand, das ist eine Situation, wo man natürlich teilweise seine Autonomie auch neu verhandeln muss. Mhm. Weil man gibt Teile davon, denke ich, während des Prozesses auf. Also die Arbeit löst sich auch, hat man manchmal das Gefühl, wenn die sozusagen übergeben wird, für das schöne Wort und auch an die Öffentlichkeit, hat man das Gefühl, das hat sich abgelöst. Aber es kommt dann wieder der Moment, wo man auch versteht, inwieweit das wirklich Teil der eigenen Arbeit ist und wie vor allem gewisse künstlerische Tricks, Verfahren, Techniken gewählt wurden, um diese Autonomie auch noch zu gewährleisten. Also jetzt mein direktes Beispiel zu geben, ja, wie ich das sehe jetzt in Michaelas Arbeit, ist, wenn man denn startet mit einem Begriff des Dokumentarischen, also wenn man sich mit historischem Material beschäftigt, dann ist ja da so ein Glaube da, als sei das Authentische. Und hier bei der Arbeit bei Memory Loops ist ja, glaube ich, ein sehr wesentlicher Punkt, dass das ist nicht die klassische Oral History. Da sprechen keine Zeitzeugen, sondern Schauspieler zum großen Teil. und es gibt auch Musik und also es gibt eine Ebene, die neu ist, die neu hinzukommt als künstlerische Intervention.
Gedenken, Herr Welzer, würden Sie denn sagen, gerade wenn man so einem Kunstwerk vielleicht begegnet, dem begegne ich ja allein, ist das denn etwas, was allein man machen kann oder ist das ein sozialer Vorgang?
Das kommt drauf an. Also es ist insofern sicherlich immer ein sozialer Vorgang, weil wir natürlich innerhalb eines bestimmten Rahmens mit einem Kunstwerk konfrontiert werden. Man geht da ja nicht unvoreingenommen daran. Man hat jetzt gerade auch, was das historische Thema angeht, eine ganze Fülle von Leseanweisungen, ja, eigentlich bis hin zum Gesichtsausdruck, den man aufsetzen muss beim Betrachten eines entsprechenden Kunstwerks oder Denkmals oder Monuments oder einer Gedenkstätte. Insofern bewegt man sich da sicherlich gar nicht frei. Umgekehrt könnte man dann daraus auch nochmal ein stärkeres Argument ziehen, dafür, dass man eigentlich, sagen wir mal, im Jahr 2010 nur Strategien favorisieren kann, die genau diese Form des Voreingestellten, des Waschzettelbetrachtens in irgendeiner Weise selber unterminieren, dass man so einfach da gar nicht rankommt und dass die eigentlich erstmal einen Raum aufmachen, jenseits dieses versteinerten Gedenkens. Das lässt ja häufig gar keinen Raum zum Denken zu. Ja, dieser Wortteil steckt ja im Gedenken auch noch drin. Und aus meiner Sicht kann ja überhaupt die Auseinandersetzung, sei es eine wissenschaftliche, sei es eine pädagogische oder eine ästhetische, mit dieser spezifischen Vergangenheit überhaupt nur am Ende das Ziel haben, dass Leute denken können. Das ist ja nichts anderes, als einen Raum zum Denken aufzumachen. Man muss nicht rein kognitiv sein, kann auch sozusagen den emphatischeren Begriff des Denkens im Sinne einer Begegnung mit einer Arbeit oder einem Artefakt haben. Aber die müssen sozusagen, also ich habe oft das Gefühl, dass bevor man überhaupt einen vernünftigen Gedanken fassen kann, dass man erstmal unwahrscheinlich viel wegräumen muss. Ja, an all dem, was schon mal sozusagen vorgedacht ist und normativ vorgeprägt ist, was man da denken sollte. Insofern sind, glaube ich, solche Formen, in denen dann Betrachterinnen und Betrachter selber auch sich frei bewegen können. Ja, oder auch vielleicht, ich hänge in letzter Zeit stark dem Gedanken an, dass man viele Dinge auch gar nicht, also dass es die Freiheit geben muss, etwas nicht zu tun, finde ich viel wichtiger als die Freiheit oder sozusagen die Notwendigkeit zu fühlen, etwas tun zu müssen. Dinge nicht zu tun und vielleicht auch zu spielen hier mit den Loops und sowas und gar nicht diese eigentümliche Verpflichtung zu verspüren, sich dann die Geschichten auch bis zum Ende anzuhören oder sowas. Ja? Also das, ich glaube, in diese Richtung könnten ästhetische Strategien arbeiten, gerade gegen die etablierte Memorialkultur und Gedenkkultur.
Ja, ich würde vielleicht gerne anschließen und zwei Punkte sagen, was mich an dieser Arbeit sehr fasziniert. Das eine ist, dass jetzt in der Situation, wo keine Zeitzeugen oder bald absehbar keine Zeitzeugen mehr mitsprechen werden und wir diese Aufgabe des Erinnerns, mit der irgendwo alleine gelassen sind, wir eine Situation haben, wo sehr, sehr viel Information gespeichert wurde. Und die Frage ist, wie kann man das wieder lebendig machen, wie kann man das wieder herausholen aus diesen Speichern, wo sie ja Informationen eigentlich in Erd ruhen und warten, bis sie wieder geweckt werden. Und dieses Kunstwerk ist wirklich eine solche Übersetzung. Es holt etwas aus dem Speicher raus, wo es abgelegt ist und bringt es wieder in einen Zusammenhang, löst es wieder in Äther auf, in einen Zwischenraum des Hörens und Sprechens und es zirkuliert, es vibriert gewissermaßen in der Luft. Und der andere Punkt ist der, und das hat Harald Welzer eben auch gerade ja gesagt, dass bei den in den Formen des Gedenkens es zunächst mal immer um kognitive Dinge ging. Man musste etwas lernen. Es war sehr viel von Aufklärung, kritischer Aufklärung die Rede, aber natürlich auch von einem Lernpensum. Das wird man auch nicht übersehen dürfen, vor allem wenn man daran denkt, dass nachwachsende Generationen natürlich erst auch etwas lernen müssen. Aber inzwischen sind wir an einem Punkt, wo wir wissen, dass das Lernen sehr stark kognitiv, emotional ergänzt werden muss. Man will etwas erleben, wenn man gedenkt. Man will nicht nur denken oder nicht nur wissen, Aber es gibt noch eine dritte Komponente, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, die meistens nicht erwähnt wird, wenn wir über die Wirkungsweise von Denkbildern sprechen. Und das ist der Punkt, wo es eigentlich überhaupt erst, wo der Funke überspringt. Und der springt eben oft nicht über, weil dieser dritte Punkt fehlt. Und der dritte Punkt ist der Bezug. Der Bezug zu den Adressaten. Denn man kann ja vieles lernen und man kann sich auch in vieles emotional hineinfühlen. Aber wenn der dritte Punkt fehlt, wo bin ich in dieser Geschichte? Denn beim Gedenken geht es ja immer um eine Geschichte, die etwas offenbar mit der eigenen kollektiven Biografie zu tun hat. Da muss dieser Bezug hergestellt werden. Und da würde ich sagen, ist dieses Werk einfach dadurch, dass es in München verankert ist, in all diesen Straßen, ist es eines, das diesen Bezug permanent herstellt. Denn man braucht ja nur seine eigene Straße, man wird zu suchen, man braucht nur die Institution zu suchen, in der man arbeitet oder in der man auf so ein eingeht, ob das eine Klinik ist oder der Bayerische Rundfunk oder irgendein Theater. Man wird alle diese öffentlichen Räume wiedererkennen und man kann sich vorstellen, dass es eben die Geschichte der Stadt ist, in der man heute lebt. Also würde ich sagen, das ist für nachwachsende, jüngere Generationen schon mal ein Bezug, der sehr naheliegend und praktikabel ist, dass man sich sagt, hier hat eine Geschichte stattgefunden und ich bin noch Teil dieser Geschichte, wenn ich hier lebe.
Ich glaube, die interessante Frage, wenn Sie von Bezug sprechen, ist natürlich, wie lange hält der Bezug? Mhm. Und das ist, denke ich, auch eine der interessanten Fragen von Memory Loops. Wie lange hält das dann eigentlich? Und also ist das eine Beschreibung, eine sehr aktuelle, präzise Beschreibung dessen, was heute avanciert ist, in 2010. Aber können wir das auch sozusagen denken, was das 2050 ist? Und wir leben ja auch, es gibt hier natürlich einen Bezug auf eine technische Entwicklung auch, wenn wir von Speichern sprechen, von gewissen Medien, die das transportieren, dann ist ja die Frage bei der derzeitigen Beschleunigung an technischen Möglichkeiten, wie kann dieses Werk auch weiterentwickelt werden? Das ist, denke ich, eine irrsinnig spannende Frage, weil das Werk impliziert ja eine Form von Partizipation in der Wahrnehmung, zumindest etwas Dezentrales. Und ich denke, das, was wir dezentral manchmal nennen, wird ja immer dichter als Packung und finden ja nicht ein noch aus manchmal vor lauter Informationen mit unseren Geräten, die wir haben. Das heißt, glaube ich, dass es auch umgekehrt sicherlich, vermute ich, auch wieder eine Wiederentdeckung oder ein Interesse geben wird an den häufig als Kranzabwurfstellen, also das, was man so statisch bezeichnet. Weil ich glaube, das ist auch zu einfach, das Ephemere gegen das Statische auszuspielen. Also das ist mir auch zu linear sozusagen als eine Art von Fortschrittsgedanken in der Kunst.
Das ist ein interessanter Punkt. Also die eine Frage, die sich daran anschließt, ist ja, ob das Monumentalisierte, das Denkmal als Monument jemals überhaupt die Funktion gehabt hat, in einem emphatischen Sinne irgendeine Vergangenheit lebendig zu halten. Also der berühmte Aufsatz von Musil würde ja das genaue Gegenteil implizieren. Also wenn man ein Ereignis oder eine Person vergessen machen will, dann stiftet man ein Denkmal und stößt ihn mit einem Mühlstein um den Hals in das Meer des Vergessens. Ja. Und die Beobachtung ist ja ganz einfach, an der Stelle, wo irgendein Denkmal irgendwo steht und man wohnt in der Stadt, weiß man ja nicht, dass das da steht. Das wissen ja immer nur Fremde und man selber hat ja, obwohl man jeden Tag dran vorbeigeht, weiß man überhaupt nicht, wer da rumsteht oder wessen da gedacht wird. Das ist ja eine spannende Frage. Ja. Aber die Frage, die sich dann noch da anschließt, die ist ja überhaupt noch brisanter eigentlich, denn die Voraussetzung, die man implizit macht, dass wenn man selber jetzt als Angehöriger einer Generation oder einer bestimmten Epoche der Auffassung ist, dieser Vergangenheitsbestandteil muss dauerhaft erinnert werden, Das ist natürlich vollkommen illusionär. Ich glaube, wir können ja im Augenblick, gerade wegen dieses Übergangs Zeitzeugengeneration gibt es nicht mehr, aber auf der anderen Seite gibt es ja eine vierte und fünfte Generation nach dem Holocaust. Kann man ja gar nicht zwingend voraussetzen, dass es diese Form des Gedenkens, die jetzt uns noch sehr beschäftigt hat, auch gerade in der Durchsetzungsgeschichte beschäftigt hat, dass die überhaupt noch eine Rolle spielen wird. Oder, um es vorsichtiger zu formulieren, wahrscheinlich eine ganz andere, wenn überhaupt, spielen wird. Ja? Also da sind ja zwei Aspekte, die noch dazukommen. Und Denkmäler, gleich welcher offenen oder geschlossenen Form, sind natürlich immer direkt zeitgebunden und sozusagen an die gefühlte Anforderung und Aufgabe, die eine Gesellschaft in einem aktuellen Zustand hat. Ja, deshalb sind sie oft auch so altbacken, wenn man sie später betrachtet. Ne?
Wie wichtig ist denn diese Dauer oder wie wichtig ist überhaupt die Stabilität in der Dauer? Herr Hirsch, Sie haben zum Beispiel an einem Gedenkkunstwerk in Berlin am Gleis 17 im Bahnhof Berlin-Grunewald mitgewirkt. Da sind Steinplatten die Gleise entlang gelegt mit den Namen der Opfer, die dort deportiert wurden. Aber das Interessante finde ich eigentlich daran, dass eben tatsächlich das, was mit diesem Gleis passiert, nämlich dass die Pflanzen darüber wachsen sozusagen und dass dieses Gleis sich verändert, mit einbezogen ist in dieses Kunstwerk. Also sprich so eine Instabilität in der Stabilität, so eine Ambivalenz, da verändert sich tatsächlich was. Muss denn Gedenken wirklich immer statisch sein?
Nee, muss es nicht, aber die Verhandlung quasi zwischen dem, was man macht als Künstler oder Architekt, was eine Art von Statement ist, kann stabil sein, aber kann dabei auch in einen Zusammenhang gesetzt werden, der eher sehr instabil ist, also wie in dem Fall Vegetation, die sich seit 1945 über dieses Gleis ausbreitete, also was gar nicht sozusagen meine Erfindung war, sondern das bewegt sich eben als Prozess. Aber ich glaube, also anschließend an das, was Harald Welzer sagte, das ist ja exakt der Punkt, den Sie beschreiben. Also Stabilität macht ja so gesehen überhaupt keinen Sinn. Also man darf eine stabile Aussage machen, aber die ist im Moment der Realisierung eigentlich schon ein Zeugnis der Vergangenheit oder überholt.
Das ist ja auf den ersten Blick so ein Widerspruch. Also wir haben den Begriff der Freiheit, wir haben den Begriff des In-Bewegung-Setzens und auf der anderen Seite will man aber doch irgendwie in gewisser Weise pädagogisch den Menschen im öffentlichen Raum mit etwas konfrontieren halt, was ja eigentlich dem erstmal widerspricht und da ist eben auch ein Auftraggeber, der dann dafür Geldmittel zur Verfügung stellt. Wie lässt sich denn diese Freiwilligkeit erhalten? Ist das ein wichtiger Punkt, würden Sie zum Beispiel sagen, Freiwilligkeit im Begegnen mit solcher Gedenkkunst oder wie sehr darf die sich aufdrängen, dem Beobachter?
Alles, was sich aufdrängt, funktioniert nicht. Ja, also würde jeder Werbefachmann sofort auch sagen, weil man sofort die Absicht erkennt und an der Stelle, wo man eine Absicht erkennt, das weiß auch jede Schülerin, jeder Schüler, dass gerade was beigebogen werden soll, erzeugt man sofort Reaktanz, das will man nicht. Also weil Menschen haben ja schon auch das Bedürfnis, selber zu denken. Aber ich glaube, der Punkt, über den man an dieser Stelle diskutieren muss, ist ein bisschen noch ein anderer, nämlich eigentlich die Frage, wie kann eine Gesellschaft, in der man lebt oder in die man hineingeht oder hineinwächst, eigentlich ein Sinnangebot machen, sich eben mit dieser Gesellschaft auseinanderzusetzen. Also Identifikation ist ja eben schon gefallen, aber die Frage ist, wie entsteht eigentlich Identifikation mit einer Gesellschaft? Und dabei spielt Geschichte sicherlich eine Rolle, aber natürlich ist der Bezugspunkt für die Auseinandersetzung mit der Geschichte erstmal immer die Gegenwart. Und die Frage, die ich für wichtig halte, also auch wenn man so ein Angebot macht, ich würde nie eine Konfrontation oder sagen, man muss das, es muss eigentlich um Angebote gehen und die Angebote können nur sinnhaft sein in einer Gegenwart. Das heißt, es muss eigentlich auch eine Antwort auf die Frage geben, wieso soll ich mich denn heute eigentlich mit dem Zeugs beschäftigen? Das ist so, wie wir am Anfang diskutiert haben, das Erinnern an sich und das Gedenken an sich macht ja keinen Sinn, das ist ja selber schon museal. Ja, das gibt ja auch keine Antwort auf irgendwas und schon gar nicht auf eine Sinnfrage. Das heißt, eigentlich müsste es doch darum gehen und es gibt auch Projekte, die da sehr gute Antworten drauf haben, eine Form zu finden, die sozusagen eine sinnhafte Anleitung liefern, worum es in der Gegenwart eigentlich geht.
Kannst du mal ein Beispiel
nennen? Na, ich würd zum Beispiel sagen, es ist nicht besonders sinnhaft mitzuteilen, dass der Holocaust ganz furchtbar gewesen ist. Also erstmal das, weil das schon jeder weiß, und zweitens, weil diese Aussage selber gar keinen Bezug zu einer Gegenwart hat. Er distanziert viel mehr von der Gegenwart. Sinnhafter würde mir viel eher erscheinen, wenn man eine Kurve reinkriegt, wo man darüber nachdenken kann oder weiterdenken kann, dass es immer Gegenwarten sind, die so etwas Furchtbares wie den Holocaust hervorbringen. Das ist ja nicht eine Vergangenheit, die das hervorgebracht hat, sondern eine Vergangenheit, die mal eine Gegenwart gewesen ist und das Potenzial gehabt hat, sowas zu produzieren. Ja? Und da kann man plötzlich Räume öffnen. Wie entsteht eigentlich Gegenmenschlichkeit im Alltag auf der Straße oder sowas? Ein Beispiel, was ich nennen könnte, es war vor einigen Jahren, ich glaube vor 2 Jahren, eine Ausstellung in Stockholm, die hat sich mit Bystandern beschäftigt. Und Bystander sind ja diese Menschen, die nicht direkt Tatbeteiligte sind, aber durch ihre schiere Anwesenheit zur Tat beitragen. Und da gab es sehr viele Beispiele zum Bystander, also zum Beispiel Anwohner von KZs, von Orten, in denen KZs existieren. Die sind ja in der Gedenkkultur weitgehend abgeschattet, weil man meint, der Ort des Verbrechens ist der, wo der Stacheldraht drumherum ist. Der Ort des Verbrechens ist aber da, wo der Stacheldraht nicht ist. Das sind ja alles die Leute, die sozusagen damit wohnen. Aber es gab eben auch Elemente, die sich mit der Lynchjustiz in den USA, in den Südstaaten beschäftigt haben, Anfang des vergangenen Jahrhunderts, die sich mit anderen Formen von gegenmenschlichen Verbrechen beschäftigt haben, wo ganze Kollektive sich dafür entscheiden, andere fertig zu machen.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Satz von Harald Welzer, der Nationalsozialismus geschah aus einer Gegenwart heraus. Das ist für uns Vergangenheit, das ist ein großes Sicherheitspolster, dass das so weit weg ist, aber Vorstellung, dass es ja aus einer Gegenwart heraus entstand, daran möchte ich nochmal anknüpfen. Das heißt, es gab sehr viele hier, die das ermöglicht haben, nicht einfach allein schon durch ihre Anwesenheit, durch das Schweigen, Stichwort Bystander, das stabilisiert das alles, aber es gab eben auch unendlich viele, ich möchte jetzt mal wegkommen von den Kategorien Opfer-Täter und mal die Kategorie Täter ersetzen durch die Profiteure. Es gab unendlich viele, die davon profitieren konnten. Man denke an diesen riesigen organisierten Raub, alles abgehakt und per Liste bürokratisch abgewickelt. Man denke aber auch nur an die Karrieren, die Universitätsstellen, die frei wurden, auch andere dann besetzen konnten oder die vielen Wohnungen, in die eingezogen werden konnten und so weiter. Es war ein unglaublicher Bereicherungszug der Gesamtbevölkerung. Und wenn man sich historisch jetzt das im Sinne einer Gegenwart vorstellen will, dann ist da ein Filter drüber gelegt, der sehr viel Schweigen mit impliziert, nämlich Schweigen derer, die eben nicht gelitten haben und nicht verfolgt wurden. Wir haben eigentlich ganz wenig oder überhaupt keine Stimmen von der anderen Seite. Und wenn wir wissen, die andere Seite war die Realität und war der Alltag, die Gegenwart, die hier einmal geherrscht hat, dann fragt man sich, wie man die noch in dieses Bild hineinholen könnte.
Also direkt daran anschließend, ich finde, das ist ein extrem wichtiger Punkt, der eigentlich viele der Aspekte, die wir jetzt in der vergangenen Stunde diskutiert haben, wirklich bündelt. Ja? Was ist das für eine Gesellschaft, was ist das für eine Sozialität, aus dem solche Ergebnisse resultieren? Ja? Und da ist ja genau der Witz, dass wir immer verführt sind und dadurch dazu trägt dann Gedenkkultur, die sortiert in die Guten und die Bösen, auch bei. Ja? Gesellschaften, in denen so etwas entsteht, sind Gesellschaften wie genau diese hier, wo Menschen mehr oder minder engagiert oder zurückhaltend oder indifferent oder was immer diese Verhältnisse herstellen. Ja? Dieses alte Bild, die Nazis haben die Deutschen verführt oder so, das ist ja totaler Quatsch. Ja? Die Frage, die ja wirklich hochspannend ist und wo auch genau der, wie soll man sagen, der Geschichtsbegriff pädagogische und politische Funken draus zu schlagen, ist, wie ist es denn eigentlich? Wie ist denn das Verhältnis zwischen solchen Beschlüssen und Verordnungen und demjenigen, was dann der Abnehmer oder die Abnehmerin daraus macht? Das größte Rätsel für mich als Sozialpsychologen ist, wie formiert sich eine Gesellschaft eigentlich innerhalb kürzester Zeit? Das ist ja das größte Rätsel für diese nationalsozialistische Gesellschaft. Wie formatieren die Leute sich in ihren Maßstäben, in ihren Bewertungen innerhalb dieser extrem wenigen Jahre so um, dass sie es für normal halten, Stichwort Gleis 17, Grunewald, dass die ehemaligen Mitbürger, die zu dem Zeitpunkt mental schon längst keine mehr sind, zu diesem Bahnhof im bürgerlichsten Viertel Berlins geführt werden, dort in Waggons gesperrt werden und abtransportiert werden. Hätte man das 1933 gemacht, hätte es ja niemand für möglich gehalten, beziehungsweise man hätte, wäre meine Hypothese, protestiert dagegen. 8 Jahre später hält man das für normal. Die Menschen, die das dann für normal halten, halten sich selbst für genauso gut, wie sie sich 1933 gehalten haben. Das heißt, in der eigenen Selbstwahrnehmung hat sich überhaupt nichts verändert. Die Maßstäbe haben sich verändert, denen man folgt. Das rauszukriegen und das zu beschreiben und das dann auch sozusagen in diese Erinnerungskultur zu überführen, das schiene mir genau der entscheidende Punkt. Und den kann man dann wirklich auch von einem konkreten historischen Ereignis fallweise auch abheben und an anderen Prozessen darstellen. Ja? Aber ich glaube, genau darum geht's. Und ein Satz noch dazu. Ich glaube, man muss sich mit dem Gedanken konfrontieren, dass es in so einem Zusammenhang keine Unterscheidung zwischen Tätern und Zuschauern gibt. Die gibt es nicht. Jeder Zuschauer, das war übrigens auch in der Bystander-Ausstellung, da begab man sich in so eine Projektion eines Fotos aus Wien nach dem sogenannten Anschluss, wo ja in Wien sofort die jüdische Bevölkerung unglaublich drangsaliert worden ist, gequält worden ist, mit kleinen Bürsten oder Zahnbürsten Bürgersteige zu sammeln, mit den sogenannten gaffenden Menschenmengen. Wenn man das betrachtete, befand man sich in dieser Menschenmenge über diese Projektion und guckte nun das Opfer an. Aber es gibt in einem sozialen Sinne keine Zuschauer, sondern die Zuschauer sind genau diejenigen, die die Situation mit herstellen. Und dann gibt es noch welche, die machen eine bestimmte Aktion, die machen sie aber nur, weil es diese aktiven Zuschauer gibt in dem Ganzen. Ja? Und insofern ist es ein Missverständnis, man könnte sich sozusagen irgendwie draußen halten, wenn solche Prozesse in Gang kommen. Ich glaube, das ist eigentlich der vitale und der produktive Punkt. Es gibt bei solchen gegenmenschlichen Entwicklungen kein Außen.